Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 10. November 2022 und es ist, haltet euch fest, Tag 1 nach dem legendären 9. November. Ja, und wir wissen alle, 9. November haben wir gestern darüber aufgeklärt, was da alles war. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr keine Ahnung habt, was ich meine, bitte hört euch den Podcast von gestern nochmal an. Er steht auf allen Portalen zur Verfügung, aber heute ist der 10. November und dieser Tag hat es erst recht in sich, aber so richtig. Denn es gibt heute gute und sehr schlechte Nachrichten und die gute kommt von gestern, vom legendären 9. November und das ist diese hier.
Genosse Verteidigungsminister, nachdem die Situation von allen Seiten eingeschätzt worden ist, wird vorgeschlagen, die Verteidigung am linken Ufer zu errichten. Ich verstehe, dass es keine einfache Entscheidung ist. Andererseits bewahren wir so das Wichtigste, das Leben unserer Militärangehörigen. Und die Kampfkraft der Einheiten, die am rechten Ufer eingekesselt nicht mehr gegeben wäre.
Ja, die Russen ziehen sich also aus dem westlichen Teil der umkämpften ukrainischen Region Cherson zurück. Das hat Verteidigungsminister Shoigu nach dieser Einschätzung eines Generals angeordnet. Die Stadt Cherson liegt etwa 100 Kilometer nordwestlich der Krim am Fluss Dnepr. Allerdings ist die Ukraine noch skeptisch, weil Russland den Rückzug quasi öffentlich im Fernsehen angekündigt hat. Und wir alle wissen, was öffentlich im Fernsehen angekündigt wird. Das ist in der Regel nichts wert. Mindestens nicht bei Putin. Ich bleibe dennoch hoffnungsvoll und sage, vielleicht erstmal ja wirklich eine gute Nachricht. Oder doch nicht? Lasst es mich vielleicht mit den Worten von Gabriele Krone-Schmalz, der großartigen Russland-Expertin, sagen, dass die Russen sich jetzt hier zurückziehen, zeigt, dass es höchste Zeit ist, dass sich die kriegstreiberischen Ukrainer endlich an einen Tisch setzen mit den Russen, die doch eigentlich nur Friedenstruppen waren. Ja, so macht man das, wenn man heute Vorträge in Volkshochschulen halten will. Dann erzählt man genau sowas. Oder Elon Musk. Elon Musk zum Beispiel ist auch dafür, dass jetzt endlich Friedensverhandlungen stattfinden. Und zwar Friedensverhandlungen, bei denen unter UN-Aufsicht festgestellt wird, dass die Ukraine eben am Ende leider Großteile ihres Staatsgebiets dahin abtreten muss, wo sie herkommt. Also wo das Staatsgebiet herkommt. So, und zwar an Russland. By the way, wann kommt Wladimir Putin eigentlich zu Twitter, um endlich ein Zeichen für die Meinungsfreiheit zu setzen? Das ist doch die einzige Frage, die sich an Elon Musk in diesen Tagen stellt. Er kriegt den blauen Haken auch ganz umsonst von Elon Musk. Der Krieg ist schließlich teuer genug. Da will man wirklich die Staatskasse in Russland nicht noch mit 8 Euro für einen blauen Haken zusätzlich belasten. Obwohl, es sind ja 8 Dollar, aber Dollar, Euro, Schweizer Franken. Heute alles gleich viel oder gleich wenig wert. Richard David Precht übrigens plant zum Thema Abzug der Russen aus Cherson ein ausführliches Interview beim letzten Sender, der wirklich objektiv alle Meinungen gleichrangig zulässt bei Russia Today. Und damit zur schlechten Nachricht von gestern. Und die ist nicht nur schlecht, die ist wirklich dramatisch. Da geht leider auch an der Stelle ernsthaft kein Witz mehr. Und das hörte man dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gestern im Schloss Bellevue auch an.
Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht die Unruhe hier in den ersten Reihen gemerkt. Es hat hier einen Notfalleinsatz für einen Menschen gegeben, der uns lieb und teuer war, den wir als Mitdiskutanten heute eingeladen hat, der mir persönlich ein guter und enger Ratgeber in allen Ost-West-Dingen war und der zu denjenigen gehört, von denen Ilka Kowalczuk gesagt hat, sie haben die Mauer zum Einstürzen gebracht. Werner Schulz ist tot.
Ja, Werner Schulz, DDR-Bürgerrechtler, Mitglied des Neuen Forums, 1990 erst Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer und dann für die Grünen im Bundestag und später im Europaparlament, ist mit 72 Jahren während einer Veranstaltung im Schloss Bellevue gestorben. Da fehlen einem dann schon mal die Worte. Aber vielleicht hätte es ihm gefallen, dass aus seinem Grabstein jetzt auch der 9. November stehen wird. Hätte aber natürlich gerne noch ein paar Jahre dauern können, bis es der 9. November wird. Und damit zur letzten Nachricht dieses Tages. Es ist eine gute und eine schlechte zugleich. Bei den Midterms-Elections, bei den Midterms-Wahlen in den USA, ist der große Durchmarsch der Republikaner ausgeblieben. Insbesondere der von Donald Trump. Und das ist doch mal ein Grund zu feiern, oder? Ja, und das ist der gute Teil der Nachricht. Aber wie immer, wenn ich das so ankündige, wisst ihr, jetzt kommt auch noch ein schlechter Teil der Nachricht. Und das ist der hier. Ron DeSantis, der Gouverneur Floridas, war leider verdammt erfolgreich. Auch ein Mann der Republikaner und einer, den sie, Zitat, Trump mit Hirn nennen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Also, Ron DeSantis aus Florida, der große Gewinner der Midterms, politisch radikaler, taktisch gewiefter, rhetorisch gewandter. Damit wäre er sowas wie ein amerikanischer Wladimir Putin. Gott bewahre. Übrigens, für alle, die ihn nicht so gut kennen, hier ein kleines bisschen Politikunterricht an dieser Stelle und ein kleiner Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn er, wie von ihm erhofft, Präsidentschaftskandidat werden sollte. Ein Gesetz, das Don't Say Gay hieß in Florida, also sag nicht schwul, und Gender-Themen in Kindergärten und Grundschulen verbieten sollte, das gab's ernsthaft, das sorgte dafür, dass schwule, lesbische oder Trans-Lehrkräfte rausfliegen können, wenn sie das Ganze zum Thema machen. Ein Gesetz, das, muss man sagen, aus dem Kreml stammen könnte, und zwar leider im Original, kommt aber aus Florida. Oh, meine Fresse. Gucken wir nach vorne, denn heute kommt Großes auf uns zu.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Die Ampel will heute im Bundestag das Bürgergeld beschließen, als das Supersozialprojekt, das Hartz IV ablösen soll. Wir alle erinnern uns. Ihr wisst schon, das war damals dieses Schröder-Ding mit Hartz IV. Das Schröder-Ding, Schröder, hallo. Also jetzt nicht mein Ding, sondern das von dem Schröder. Nee, nicht verwechseln, bitte nicht verwechseln. Es wäre mir schon recht, also vor allem wäre es mir recht. Gerhard Schröder hat das Ganze erfunden, Agenda 2010 und so, ihr wisst das. Das Bürgergeld soll zum 1. Januar kommen und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil feiert es schon mal.
Wir wollen mit dem Bürgergeld dafür sorgen, dass Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich abgesichert werden. Das ist ein Gebot des Sozialstaates. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen Menschen aus der Bedürftigkeit rausholen.
Also konkret, mehr fördern statt fordern. Wobei zumindest die FDP will das Fordern nicht ganz lassen, unterstreicht nochmal der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Johannes Vogel.
Wir brauchen mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen. Und das finden Sie im Entwurf des Bürgergelds. Zum Beispiel durch die überfällige Reform der Zuverdienstregeln, die dafür sorgt, dass sich Anstrengung stärker lohnt und mehr Menschen sich werden rausarbeiten können aus der finanziellen Hilfsbedürftigkeit.
Also liberaler geht's kaum, oder? Das sind doch die Momente, in denen ich mich frage, wie halten es eigentlich SPD und Grüne aus mit der FDP? Eigentlich passt das Konzept doch viel besser zur Union, oder? Aber gut, da ist halt keine Regierungsmöglichkeit da. Das ist natürlich ein Problem. Apropos, die Union will sogar auch die geplante Anhebung des Regelsatzes um etwa 50 Euro auf 502 Euro monatlich. Ja, das wollen die tatsächlich. Guck an. Findet aber sonst alles am Bürgergeld richtig kacke. So ist sie, die Union. Und deswegen hat Fraktionschef Friedrich Merz auch was sehr Kreatives vorgeschlagen, nämlich das hier.
Dass wir der Bundesregierung anbieten, noch in dieser Woche einen verbindlichen Beschluss des Deutschen Bundestages über die Anhebung der Regelsätze zu treffen, sodass wir dann den ganzen Streit nur noch um das Verfahren in diesem sogenannten Bürgergeld austragen können, aber nicht mehr über die Höhe der Sätze. Wir sind mit der Höhe der Sätze einverstanden. Und dann müssen wir uns allerdings über alle anderen Themen dieses sogenannten Bürgergeldes ausführlich unterhalten. Da gibt es viel zu kritisieren.
Zum Beispiel aus Sicht der Union die Höhe des Vermögens, für die es eine Schonzeit geben soll, in der es nicht angetastet wird, auch wenn jemand Bürgergeld bezieht. Kann also spannend werden. Sollte das Gesetz den Bundestag heute nämlich passieren, könnten es die unionsgeführten Länder im Bundesrat immer noch ablehnen. Dann käme es in den Vermittlungsausschuss und das kann dann sehr, 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 sehr lange dauern. So, liebe Leute, und jetzt feiern wir noch was Besonderes. In 10 Tagen ist es endlich soweit. Anstoß zur Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Ich freue mich wie niemand. Also ich freue mich gar nicht. Und so eine WM, die kann ja bekanntlich eigentlich, also früher mal konnte sie auch so klingen.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Ja, auch wenn mich Fußball wirklich null interessiert, so ehrlich darf ich sein an dieser Stelle, habe ich auch schon oft gesagt, stehe ich dazu, bleib dabei, wird sich auch durch diese WM nicht ändern. Ganz im Gegenteil. Aber es ist schon spannend, wie so mancher Fußballfan trotzdem in Ekstase geraten kann. Wie eben bei Mario Götzes 1:0 Siegtor 2014 im Finale gegen Argentinien. Ist schön, finde ich auch, aber so wild würde ich es dann doch nicht treiben. Und, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist Katar und da klingt WM plötzlich, sagen wir mal, ein kleines bisschen anders, nämlich so.
I am not big, one big Muslim, but it's haram, why? Because of damage in the mind.
Als damage in the mind, also geistig Geschädigte, bezeichnete der katarische WM-Botschafter Khalid Salman in diesen Tagen Homosexuelle, also Schwule und Lesben. Und trotzdem wird die deutsche Mannschaft hinfahren. Heute in 10 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft. Und heute, und darum erzähle ich euch den ganzen Quatsch, obwohl es mich einfach nicht die Bohne interessiert und ich dieser scheiß WM eigentlich hier überhaupt keinen Platz einräumen möchte. Heute gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen WM-Kader bekannt. Und ich sag mal, auch wenn sich immer noch kein aktiver deutscher Spieler geoutet hat, in typischer Fangesang-Manier sage ich, ohne Homos habt ihr keine Chance. Oder wie es Markus Wiebusch, der Sänger der großartigen Band Ketka, mal so richtig auf den Punkt gebracht hat. Der Tag wird kommen.
All ihr homophoben Vollidioten, all ihr dummen Hater, all ihr Funksvollschreiber, all ihr Schreibtischtäter, all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen, all ihr Bibelzitierer mit eurem Hass im Herzen, all ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner, all ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer. Zusammen und bilden eine Front. Und dann siehst du, was kommt. Der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben, mit einem Toast den hochleben lassen. Auf den ersten, der es packt, den mutigsten von allen. Der erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen.
So sieht's aus.
Die Zahl des Morgens.
Ja, das ist heute nicht so eindeutig. Dafür haben wir aber den besten Zahlenexperten am Start.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Tja, Grafzahl, denn heute ist offizieller Sesamstraßentag in New York, denn am 10. November 1969 lief in den USA die erste Folge. In Deutschland feiern wir erst am 8. Januar, dann aber richtig, nämlich 50 Jahre Sesamstraße im deutschen Fernsehen. Und da muss ich sagen, da feiere ich mit, denn damit bin ich persönlich groß geworden. Nicht erwachsen, aber groß. Und jetzt zum seriösen Teil dieses Podcasts.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst es längst, wir hier bei Wach und Wichtig, vor allem natürlich ich, denn ich bin wach und wichtig, sage ich in meiner mir eigenen Bescheidenheit. Wir stehen immer unter Strom, jeden Tag Power on, volle Kilowatt auf die 12, aber jetzt wird der Strom ja immer teurer. Und was mache ich da jetzt? Nicht, dass die uns hier bald den Stecker ziehen, aber mal im Ernst, der Strompreis hängt auch am Gaspreis und wir alle spüren ja, es wird immer teurer. Und die dunkle Jahreszeit mit mehr Licht- und Wärmebedarf, die geht ja gerade erst los. Deshalb haben wir uns bei Wach und Wichtig gedacht, machen wir mal Service für euch, Stromsparen leicht gemacht quasi. Und damit hilft uns, so hoffe ich jedenfalls, Marion Nöltgen, die Deutschlandchefin einer Firma namens Tibber, einem Ökostromanbieter, der vor kurzem einen Stromtracker auf den Markt gebracht hat, der live den Stromverbrauch in einer App anzeigt. Und damit sollen wir Stromverbraucher sparen können, nämlich indem wir große Stromverbräuche in Zeiten legen, in denen der Strom günstiger ist und stundengenau abgerechnet werden kann. Da stehe ich doch direkt unter, Achtung, Hochspannung und sage guten Morgen, Frau Nöltgen.
Guten Morgen, vielen lieben Dank, dass wir da sein können.
Ja, sehr gerne. Danke, dass Sie da sind. Wir sind ja öffentlich-rechtlich und daher machen wir keine Werbung für einzelne Anbieter von Ökostrom. Gleichzeitig wollen wir aber Ihre Idee vorstellen. Stromverbrauch, wenn der Preis günstig ist, wie geht das?
Das ist vom Grundsatz her was ganz Einfaches, weil der Strompreis verhält sich an und für sich genau, wie man das zum Beispiel vom Benzinpreis kennt. Also Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das ist nur in Deutschland tatsächlich noch bei den Verbrauchern nicht angekommen. Das heißt, wir kennen das mit diesen ganz starren Abschlagszahlungen. Das heißt, wir zahlen jeden Monat das Gleiche und hoffen dann auf eine Rückzahlung und keine Nachzahlung am Ende des Jahres. So muss es aber nicht sein, sondern man könnte auch den Strom genau so verbrauchen, wie er auch produziert wird. Das heißt, wenn sehr viel produziert wird, ist der Strom sehr günstig. Wenn weniger produziert wird, ist er etwas teurer. Und man könnte dann eben die größeren Verbräuche genau dahin legen, in die Zeiten, wo es günstig ist. Das macht man beim Tanken genauso. Ne? Man fährt, wenn es geht, an die Tankstelle, wenn es günstig ist.
Was ich noch nicht verstehe, ist, zahle ich dann nicht bei meinem Stromanbieter einen Festpreis? Also was ich meine ist, wird denn tatsächlich bei mir gemessen, wann ich wie viel Strom verbrauche und zwar jeden Tag neu?
Genau, absolut. Also das wird jetzt auch schon gemessen. Diese Daten liegen nur den Verbrauchern nicht vor. Also der Zähler tickt ja mit jeder Kilowattstunde weiter. Das heißt, die Daten sind da. Und was wir jetzt mit diesem Stromtracker machen, da sind wir auch tatsächlich nicht die Einzigen, wenn wir jetzt beim öffentlich-rechtlichen Gedankengut bleiben. Das gibt auch noch andere, die solche Stromtracker anbieten. Die verbinden das dann nur nicht mit einer Abrechnungsmethode. Aber genau, diese Daten liegen jetzt schon vor. Man müsste es quasi dann nur auslesen und technisch möglich machen, was wir dann jetzt in dem Fall gemacht haben, damit auch abzurechnen. Das heißt, wir wissen, wann wie viele Kilowattstunden Strom verbraucht werden und wie viel der Strom eben gerade kostet. Und das ist dann auch genau das, was abgerechnet wird. Das heißt, es wird nicht nur genau das abgerechnet pro Monat, was wirklich verbraucht wird. Jetzt typischerweise basiert das ja alles auf einer Schätzung. Bei uns ist es dann der tatsächliche Verbrauch, sondern man kann eben auch genau sehen, welche Geräte im Haushalt dann die Stromfresser sind. Weil ich mache zum Beispiel den Wasserkocher an und kann in meiner App nachverfolgen, oh, jetzt geht's aber dann deutlich nach oben. Oder wir haben jetzt viele, viele, viele Kunden, die gemerkt haben, dass ihr Durchlauferhitzer doch mehr Strom frisst, als sie sich das gedacht haben und die jetzt einfach eine Zeitschaltuhr dazwischen geschaltet haben, sodass der besser gesteuert werden kann. Und dann sieht man direkt auf der nächsten Rechnung, ah, was hat denn jetzt mein Verhalten oder das Gerät, was ich getauscht habe, verändert? Das heißt, habe ich jetzt 5 Euro, 10 Euro oder nur 2,50 gespart?
Also ich glaube, wir dröseln das mal auf und müssen ein paar Basics erklären. Mhm. Fangen wir mit dem Strompreis an sich an. Der wird ja an einer Börse gehandelt, habe ich gelernt. Mhm. Und wie funktioniert das Ganze dann? Erklären Sie mal.
Also das ist ein relativ normales Börsenprinzip. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das heißt, wenn viel Strom da ist, das ist im Moment bei uns vor allem dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann ist der Strom besonders günstig. So, das heißt, oder wenn halt wenig da ist, und das merken wir dann jetzt gerade wieder, das heißt, wenn ein neues Gaskraftwerk zum Beispiel eingeschaltet werden muss, dann ist der Strom besonders teuer. Und was wir ermöglichen und was wünschenswert wäre, wenn das noch andere tun, ist den Verbrauchern einen Werkzeugkasten quasi an die Hand zu geben, dass sie diese günstigen Stunden ausnutzen können. Das heißt, dann ist der Strom besonders grün und besonders günstig. Das kann man in der App nachverfolgen. Das heißt, man sieht immer am Tag vorher für den Folgetag, wann kostet der Strom wie viel und kann dann quasi entweder automatisiert das so von uns steuern lassen, dass wir günstige Stunden ausnutzen oder eben selber die Waschmaschine dann anschmeißen, wenn es günstig ist.
Um das Ganze richtig zu begreifen, müssen wir vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, wie der Strompreis überhaupt entsteht. Da kommt das sogenannte Merit-Order-Prinzip zum Zug und ich erkläre jetzt mal, wie ich das verstanden habe, damit Sie anschließend sagen können, Schröder 6-6. Also, ich probiere es mal. Es gibt in einer Stunde, sagen wir zwischen 8 und 9 Uhr morgens, einen Strombedarf von 100 Kilowattstunden. Um den zu decken, wird ein Strommix genommen. Zunächst aus Ökostrom, recht günstig, und Wind und Sonne decken dann 70 Kilowattstunden. Mehr geht nicht, daher braucht es noch 20 Kilowattstunden aus teurerer Kohle. Und dann leider auch noch 10 Kilowattstunden aus noch teurerem Gas. Und ich sage leider, weil nach dem Merit-Order-Prinzip dieser letzte Anbieter in der Kette, also hier das Gas, den Preis des Ganzen bestimmt. Und darum wird Strom auch teurer, wenn das Gas teurer wird. Ist das so richtig? Der teuerste Anbieter im Mix bestimmt den Preis? Oder wie erklären Sie dieses Prinzip?
Das stimmt im Prinzip. Die ganz einfache Variante ist immer, das letzte Kraftwerk, was noch benötigt wird, um den Bedarf zu decken, das bestimmt den Preis. Und da Sonne und Wind schwierig zusätzlich anzuschmeißen sind und das eben bei Gaskraftwerken aktuell noch einfacher geht, ist das im Moment häufig das Gaskraftwerk, ja.
Das heißt auch, wenn viel Strom gebraucht wird, ist der Mix eben nicht grün, sondern grau, weil erneuerbare Energien den Bedarf dann nicht decken können. Aber wenn ich Strom dann verbrauche, wenn allgemein weniger verbraucht wird, dann können mehr erneuerbare Energien den Bedarf decken und das Ganze wird günstiger für mich, richtig?
Genau so ist das.
Danke. Also, das heißt, der Strompreis schwankt stündlich. Die Peaks sind meistens morgens und abends. Und wenn man die Stromlast besser über den Tag verteilen würde, hätte das einen gesamtgesellschaftlichen Effekt, sagen Sie. Wobei das meines Erachtens dann eher auf Wasch- und Spülmaschine zutrifft, denn es wird vermutlich niemand morgens aus gesellschaftlichen Gründen darauf verzichten, die Kaffeemaschine anzustellen. Also, ich jedenfalls nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber tatsächlich geht es vor allem, wenn wir jetzt mal vielleicht 5 oder 10 Jahre weiterdenken, vor allem um sowas wie E-Autoladen, Wärmepumpen betreiben und so weiter. Also das sind ja alles neue Sachen, die unser Stromnetz erstmal verarbeiten muss. Und wenn wir da Anreize schaffen, weil grün und günstig ist immer gleichzeitig auch gut fürs Netz, dann ist es tatsächlich für uns alle, dann sparen wir nicht nur Geld und Kilowattstunden, sondern verbrauchen auch grüneren Strom.
Nochmal ein letztes Mal zum Verständnis. Wenn ich jetzt den Strompreistracker habe und dann sehe ich in der App, heute Morgen zwischen 9 und 10 ist der Strom günstig, also schnell Waschmaschine an und dann kann es losgehen und wenn er gerade teuer ist, lasse ich es besser bleiben. Ist es so gemeint?
Genau so ist es.
Super. Also das Herzstück ist offenbar die App und deren Algorithmus kann beispielsweise dann auch errechnen, wann es besonders günstig ist, zum Beispiel sein E-Auto aufzuladen, sofern man es hat.
Ja, genau. Das funktioniert sogar automatisiert. Also man kann die Wallbox oder das E-Auto mit der App verbinden. Dann kommt man abends nach Hause, steckt sein Auto ein und geht ganz normal mit den Kindern spielen, Abendessen, was auch immer. Und die App kümmert sich quasi dann darum, dass der Ladezeitpunkt genau in die Zeiten gelegt wird, wo es besonders günstig ist. Genau. Smart Charging nennen wir das.
Smart Charging, welch ein schönes Wort. Geht das zeitgenaue Abrechnen mit jedem Stromvertrag? Wie kann ich denn als Kunde immer stundengenau nach Strompreis meinen Stromverbrauch anpassen?
Also aktuell geht das nur mit uns in Deutschland so. Wir wünschen uns sehr, dass da mehr auf den Markt kommt, weil desto günstiger wird es dann auch für alle. In anderen europäischen Ländern ist das schon gang und gäbe. Also sowohl in den Niederlanden als auch in Schweden oder Norwegen gibt es so gut wie keine Fixpreisverträge mehr.
In den vergangenen 3 Jahren hat sich der Strompreis für Privatkunden oft verdoppelt. Mancher Anbieter hat aufgegeben. Manche Firmen zahlen mittlerweile das Zehnfache gegenüber 2019. Bleibt das oder lässt sich das noch zurückdrehen?
Naja, das ist das Spannende. Es ist aktuell schon wieder auf dem Rückgang quasi. Also unsere Kunden in Berlin haben für Oktober gerade 31 Cent gezahlt. Ich glaube, gerade aktuell sind wir bei unter 30 Cent im Monatsdurchschnitt. Da spielen sowohl die Gaspreisbremse als auch ehrlicherweise die Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke eine Rolle, weil einfach der Gaspreis so maximal dadurch gedrückt wurde. Dementsprechend, wir sind gerade gar nicht mehr so teuer. Durch dieses sehr inflexible System, was wir aber in Deutschland haben, kommt dieser niedrigere Preis aktuell aber nicht bei den Verbrauchern an.
Ich habe zur Vorbereitung dieses Interviews einen Artikel gelesen, der mir ziemlich gut aufgedröselt hat, wie der Strompreis entsteht und was es in Zukunft an Ökostrom und Speicherkapazitäten braucht. Und der endete mit dem Satz, die Zeit der billigen Energie jedenfalls ist erstmal vorbei. Was heißt das für die Zukunft?
Ich würde das gar nicht unterschreiben, glaube ich. Also, dass wir jetzt wieder ganz schnell zu 2018, 2019 Preisen zurückkommen, das glaube ich auch nicht. Aber je mehr wir jetzt in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren und auch in modernere Innovationen, wie zum Beispiel die dynamische Abrechnung von Stromtarifen, dann muss es nicht so teuer sein, wie das jetzt die letzten 1,5 Jahre war.
Den Stromverbrauch checken in der App, das ist die Erfindung von Marion Nöltgen und ihrer Firma. Sie ist Deutschland-Chefin von Tibber. Haben wir an der Stelle nicht gesagt, nicht, dass wir noch Werbung machen, denn das ist ein Ökostromanbieter, der einen Stromtracker auf den Markt gebracht hat. Wie der Name war, wir sagen es nicht nochmal, müsst ihr zurückspulen. Müsst ihr zurückspulen, dann hört es vielleicht nochmal, aber auf keinen Fall Werbung. Danke, Frau Nöltgen, alles Gute und viel Erfolg.
Sehr gerne, ciao.
Die Radio 1. Denkpause. Heute
Tweet von Fabienne Hörst. Am Ende besteht das Erfolgsrezept, wie man Job und Kinder vereinbart, aus 2 Faktoren. Und zwar Omas und Geld.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute. Am Donnerstag habt einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.